Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt Sie Christoph Schäfer. Guten Morgen. Die Gruppe der Christdemokratinnen und Demokraten im Europäischen Parlament will heute über den Ausschluss eines ungarischen Abgeordneten aus ihrer Mitte debattieren, weil dieser mit einem Gestapo-Vergleich auffiel. Dazu gleich mehr. Außerdem, in Paris wird heute das Ende des Gerichtsprozesses um die Terrorserie im Jahr 2015 erwartet. Ziel war unter anderem die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo. Und auch in Italien könnte ein harter Lockdown für Weihnachten und Neujahr beschlossen werden. Das jetzt in Europa heute. Der Streit um den Rechtsstaatsmechanismus und den EU-Haushalt konnte auf dem Gipfel am Donnerstag erstmal beigelegt werden. Unter Vermittlung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft haben Polen und Ungarn letztlich ihr Veto in der Auseinandersetzung aufgegeben. Was jedoch immer noch nachhallt, das sind scharfe Äußerungen und fragwürdige historische Vergleiche in diesem Streit. Und zwar vom Europaparlamentarier Tamás Deutsch, Vorsitzender der ungarischen Fidesz-Partei in Brüssel. Dieser hat die Rechtsstaatsdebatte in die Nähe von Gestapo-Methoden gerückt und bezog sich dabei auf Worte von CSU-Europaparlamentarier Manfred Weber, also auf Worte eines Mitglieds aus seinen eigenen Reihen. Denn Weber ist Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, jener europäischen Parteienfamilie im Europaparlament, zu der auch die ungarische Fidesz gehört. Europaweit hat Deutschs Vergleich für Aufsehen und Empörung gesorgt. Zwischenzeitlich hat sich Ungarns Premier Viktor Orban eingeschaltet. Tamás Deutsch selbst teilte mit, er sei falsch verstanden worden. Aber das alles änderte nichts daran, dass die EVP-Fraktion auf ihrer Sitzung heute Nachmittag über einen Ausschluss von Tamás Deutsch debattieren und womöglich entscheiden will. Und genau an dieser Sitzung wird auch Dennis Radtke teilnehmen, deutsches Mitglied in der EVP-Fraktion. Seinen Wahlkreis hat er für die CDU im Ruhrgebiet. Guten Morgen, Herr Radtke.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Radtke, Sie sprechen sich konsequent für den Ausschluss Ihres ungarischen Kollegen Deutsch aus. Mit welcher Begründung?
Nun ja, ich meine, die Geschäftsordnung der Fraktion ist ja ziemlich eindeutig. Es kann der Antrag auf Ausschluss eines Kollegen gestellt werden, wenn er durch sein öffentliches Verhalten der Fraktion insgesamt einen großen politischen Schaden zugefügt hat. Und das sehe ich hier einfach deutlich als gegeben. Denn ich meine, das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass der Kollege sehr rustikal zu Werke geht. Und ich finde, einen deutschen Politiker mit einem Gestapo-Vergleich zu belegen, das ist schon ganz harter Tobak. Und von daher finde ich, dass da jetzt an dieser Stelle einfach deutlich eine Grenze überschritten wurde.
Herr Radtke, welchen Schaden befürchten Sie für Ihre Fraktion?
Naja, ich meine, der Schaden ist natürlich, eigentlich muss man sagen, gibt es zweierlei Probleme. Das eine Problem ist natürlich die generelle Thematik Umgang mit Fidesz. Das schieben wir ja nun schon sehr lange vor uns her mit der entsprechenden öffentlichen Begleitmusik. Das schadet uns natürlich als Fraktion insgesamt. Der Schaden auf der anderen Seite ist natürlich auch, wenn man so in einer Gruppe auch öffentlich miteinander umgeht, das unterminiert natürlich einfach auch das Vertrauen. Man sieht ja einfach auch in der Fraktion schlagen die Emotionen hoch. Der Schaden, der da angerichtet worden ist, ist schon sehr gewaltig.
Sie haben mir im Vorgespräch bestätigt, dass auch Sie eine fraktionsweite Mail von Tamás Deutsch am Abend erhalten haben, in der er sich entschuldigt und seinen Nazi-Vergleich zurücknimmt. Seine Entschuldigung kommt für Sie aber vermutlich zu spät.
Naja, was heißt zu spät? Also wir haben in der letzten Woche erstmalig über diesen Vorgang geredet. Es gab eine klare Verabredung. Sowohl Ottmar Karas hat die Gelegenheit, sich zu äußern, der den Antrag auf Ausschluss gestellt hat.
Ihr österreichischer Kollege in der Fraktion.
Mein österreichischer Kollege, genau. Und Tamás Deutsch. Beide haben auch geredet. Und das wäre eine Gelegenheit gewesen für Tamás Deutsch, wenn er es wirklich ernst meint, zu sagen, das war ein Fehler. Und es tut mir leid. Und stattdessen hat er sich darüber ausgelassen, dass ja auch andere schlecht über Herrn Orban reden und er hätte das keine Konsequenzen. Und er hat ja dann in einem Interview auch nochmal nachgelegt. Und die einzige wirkliche Reaktion jetzt, also einen Tag bevor heute die Debatte läuft, dann eine solche Entschuldigungsmail, zu verschicken. Das finde ich nicht ausreichend und es ist einfach auch nicht ehrlich.
Ich höre da schon heraus, Sie sind nicht der Einzige, für den eine rote Linie überschritten wurde. Sonst würden Sie wahrscheinlich heute Abend oder heute Nachmittag ja nicht über das Verhalten Ihres ungarischen Kollegen sprechen. Wie viel Frust herrscht in Ihrer Fraktion?
Ja, was heißt Frust? Ich meine, am Ende muss man sagen, dass je schriller natürlich auch die Töne auf der ungarischen Seite werden, umso heftiger fällt natürlich dann auch die Gegenreaktion aus. Ich meine, vor einigen Tagen hat Herr Deutsch erst wieder eine Erklärung von Viktor Orban verschickt, wo er Bezug nimmt auf Soros und ihm wieder vorwirft, er hätte EU-Kommissare gekauft, er hätte eine Reihe von Abgeordneten gekauft. Also ich meine, das ist ja Hanebüchen. Das sind ja Vorwürfe. Da muss man ja wirklich mal die Frage stellen, bei solchen Verschwörungstheorien, wo unterscheidet sich das eigentlich noch vom durchschnittlichen Aluhutträger bei einer Querdenken-Demo?
Also warum unternimmt Ihre Fraktion nichts, Herr Radke? Ich meine, Sie haben ja auch Anfang Dezember einen Brief europaweit mit 28 weiteren Christdemokraten und Demokraten an Ihre Fraktionsspitze geschickt. Warum unternimmt diese nichts im Fall Tamás Deutsch?
Ne, was heißt, wir unternehmen nichts? Also man muss ja erstmal formal zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Thematik Fidesz. Das ist in erster Linie eine Angelegenheit der Partei, weil wir als Fraktion können keine Delegationen ausschließen, sondern aus einer Fraktion kann man als einzelner Parlamentarier ausgeschlossen werden. So, hier geht es um den Ausschluss von Tamás Deutsch. Das sind also formal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dass man nichts unternimmt, kann man ja nicht sagen. Ottmar Karas hat den Antrag gestellt, den Kollegen Deutsch aus der Fraktion auszuschließen. Und genau darüber werden wir heute auch diskutieren, so wie es die Statuten der Fraktion vorsehen. Von daher ist Untätigkeit an der Stelle der falsche Vorwurf.
Aber was ja dabei auffällig ist, Herr Radke, dass Sie mit dem Brief der einzige deutsche Abgeordnete in Ihrer Fraktion sind, der sich offen gegen Tamás Deutsch positioniert. Dabei machen die CDU-CSU-Abgeordneten den größten Anteil in der LVP-Fraktion aus. Und sie geht quasi nichts. Manfred Weber, der beleidigt wurde, schweigt öffentlich. Der Chef der CDU-Abgeordneten im Europaparlament, Daniel Caspari, will offenbar erstmal auch nichts im Fall Deutsch unternehmen. Herr Radke, warum?
Also am Ende können Sie diese Frage nicht an Delegationen festmachen. Es ist richtig, CDU, CSU sind die größte Delegation in der EVP-Fraktion. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir immer im Zentrum der Entscheidungen stehen. Und am Ende bin ich der Meinung, das ist keine Entscheidung, die Delegationen zu treffen haben, sondern das ist eine Entscheidung, da muss jeder Abgeordnete für sich selber entscheiden. Werde ich für den Ausschluss stimmen, ja oder nein? Und genauso ist es auch die Entscheidung eines jeden Abgeordneten, wie gehe ich mit meiner persönlichen Entscheidung dann öffentlich um? Mache ich meine Position öffentlich oder tue ich das nicht? Von daher werde ich da auch keinem Kollegen Vorhaltungen machen. Ich bin hier keine moralische Instanz, sondern am Ende muss jeder entscheiden, einmal in einer geheimen Abstimmung, wie entscheide ich mich und mache ich die Entscheidung öffentlich, ja oder nein? Und meine Haltung ist da sehr klar und ich habe diese Haltung auch öffentlich gemacht und stehe auch dazu. Ich kann aber keinen Kollegen dazu zwingen und mache ihm auch keine Vorhaltung,
Herr Radke,
wenn er das Gleiche nicht tut.
Sprechen wir noch generell über das Verhältnis EVP-Fidesz-Partei, weil das ist ja nicht der erste Vorfall, den Sie mit Fidesz-Abgeordneten in Ihrer Fraktion haben. Ich erinnere an Anfang 2019, als auch die Fidesz-Regierung in Ungarn eine Medienkampagne unter anderem gegen Ex-Kommissionspräsident Juncker gestartet hat. Was muss noch passieren, damit die EVP sich generell für eine Abkopplung von der Fidesz-Partei aus der EVP-Fraktion entscheidet?
Also für mich muss nichts mehr passieren, sondern ich bin da sehr klar. Das hat für mich mit Christdemokratien nichts mehr zu tun. Ich habe gerade was dazu gesagt zu den Verschwörungstheorien in Sachen in Richtung Soros. Wir haben ja mittlerweile auch herb antisemitische Töne. Und für mich ist immer klar, europäische Christdemokratie ist sehr vielfältig, aber wir sind nicht beliebig. Dass wir eine große Spannbreite haben, das sehen wir ja selbst bei uns in der CDU-CSU-Truppe. Aber diese Spannbreite hat auch Grenzen. Und deswegen ist ja auch gut, dass am 1. Februar die EVP sich nochmals mit der Fidesz-Frage als Partei beschäftigt und dann hoffentlich final über den Ausschluss entscheidet.
Ganz kurz zum Schluss noch, weil ich die deutsche Gruppe in Ihrer Fraktion genannt habe. Liegt es vielleicht daran, dass Sie gerade auch noch auf die Linie des neuen CDU-Parteichefs warten, um auch sich als deutsche Gruppe positionieren können gegenüber der Fidesz in Ihrer Fraktion?
Naja, in der Fraktion spielt die Frage, wer jetzt in Berlin oder in München Parteivorsitzender wird, nicht die überragende Rolle, weil wir als Abgeordnete, als Fraktion da einfach auch natürlich autonom in unserer Entscheidung sind. Was die Frage Entscheidung in der EVP-Partei angeht, ist es natürlich von großer Bedeutung, wie sich der neue CDU-Vorsitzende auch zu dieser Frage positioniert. Die CDU ist die größte Mitgliedspartei und natürlich wird der neue CDU-Vorsitzende, wer immer es sein wird, ein gehöriges Wort in dieser Frage mitsprechen, wie es mit Fidesz weitergehen soll.
Sagt Dennis Radke, CDU-Abgeordneter im Europaparlament, zum möglichen Ausschluss eines ungarischen Kollegen aus der EVP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Radke. Nach über 50 Verhandlungstagen wird für heute das Prozessende um die terroristischen Anschläge von 2015 in Paris erwartet. Ziele waren damals die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo, eine Polizistin und ein jüdischer Supermarkt. Voraussichtlich am Nachmittag wird ein Pariser Sondergericht sein Urteil gegen 14 mutmaßliche Komplizen und Hintermänner der Anschläge sprechen. Jeden einzelnen Prozesstag hat François Bouc seitdem im Gericht begleitet. Der Gerichtszeichner saß gegenüber des Rednerpults und hat das Geschehen im Saal festgehalten. Er hat mit Paris-Korrespondentin Sabine Wachs gesprochen.
Seit dem 2. September hat François Bouc zwei Leibwächter. Seit Beginn des Prozesses gegen die mutmaßlichen Hintermänner der Anschläge auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo und auf den jüdischen Supermarkt Hypercacher begleiten sie ihn von früh bis spät. Das war dem Zeichner klar, als er sich entschied, diesen Prozess für Charlie Hebdo zu illustrieren. Ries, der Redaktionsleiter, hatte ihn darum gebeten.
Als er mich gefragt hatte, habe ich sofort Ja gesagt, ohne genau zu wissen, auf was ich mich da emotional einlasse. Es schien mir einfach wichtig, den Prozess zu dokumentieren. Aus vielerlei Gründen. Zuallererst wegen der Freundschaft. Einige Zeichner, die in dem Massaker getötet wurden, kannte ich sehr gut. Und dann geht es um den Wert der Karikatur, des Zeichners.
2015 hat François Bouc, in Frankreich ein bekannter Comicautor und Karikaturist, den Prozess um Dominique Strauss-Kahn für die Zeitung Le Monde gezeichnet. Eher objektiv und faktisch. Der Charlie-Prozess sei damit nicht zu vergleichen, sagt Bouc. 54 Tage saß er gegenüber vom Rednerpult, schaute in die Augen der Überlebenden, der Hinterbliebenen und versuchte, ihren Schmerz über die grausamen Attentate zu Papier zu bringen.
Das war wirklich sehr bewegend. Die Aussagen der Überlebenden und Angehörigen waren für mich schwer zu ertragen. Und dann der Moment, als sie die brutalen Bilder aus der Redaktion von Charlie Hebdo gezeigt haben, das Attentat. Das war wirklich heftig und viele haben den Saal verlassen. Aber meine Hände haben nicht gezittert. Ich bin Zeichner und meine Arbeit gibt mir in solchen Momenten Halt.
Mehr als 450 Zeichnungen, schätzt François Bouc, hat er im Laufe des Prozesses angefertigt. Zum Beispiel Ries, den Redaktionsleiter von Charlie Hebdo, wie er mit kerzengeradem Rücken vor den Richtern steht. Einzig der von Bouc eingefangene Blick zeigt, wie schwer Ries seine Aussage fällt.
Es ist sehr schwierig, den richtigen Moment festzuhalten. Manche Zeugen waren sehr nüchtern, sie haben sich auch nicht bewegt. Bei anderen drückte sich die Emotion in kleinen Gesten aus, wieder andere haben viel gestikuliert. Und ich muss alles, was ich sehe, in ein einziges Bild übersetzen.
Er hat die wichtigsten Momente der vielen Prozesstage in Schwarz-Weiß oder in farbigen Aquarellen festgehalten. Alles entstand innerhalb weniger Minuten während der laufenden Verhandlung. Auch ganze Szenen zeichnete Bouc.
Das ist Pollard, der Hauptangeklagte. Er war krank. 4 Wochen war der Prozess deswegen unterbrochen. Und an diesem Tag würgte und spuckte er, während die Anwälte Plädoyers hielten. Er wollte, dass man ihn ins Krankenhaus bringt. Seine Anwältin versuchte, ihn zu beruhigen. Er war stinkewütend und schrie nur rum. Das war die prägendste Szene des Tages, also habe ich sie gezeichnet.
Auch die Urteilsverkündung wird François Bouc dokumentieren. Allerdings, sagt er, sollten es nicht die Urteile allein sein, die von diesem großen Terrorprozess bleiben. Die Richter urteilen über die Angeklagten und deren indirekte Beteiligung an den Anschlägen. Für Bouc und viele andere Menschen in Frankreich aber hatten die mehr als 50 Prozesstage gegen die mutmaßlichen Hintermänner der Anschläge auf Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt vor allem eine symbolische Dimension. Als stetiger Kampf für die Meinungs- und Pressefreiheit, gegen Antisemitismus, gegen jegliche Form des Hasses und der Gewalt.
Le propos le plus important
Das Wichtigste, was wir aus diesem Prozess ziehen sollten, ist das, was zum Auftakt schon gesagt wurde. Wir schlittern in eine Zeit, in der unsere Demokratie auf eine harte Probe gestellt wird. Dagegen können wir nur ankämpfen, wenn wir alle zusammenstehen.
Erzählt der französische Gerichtszeichner François Bouc, Paris-Korrespondentin Sabine Wachs. Und über das erwartete Ende des Prozesses um die Terrorserie von 2015 in Paris informieren wir Sie heute weiter im Programm hier im Deutschlandfunk. Vorerst bis zum 10. Januar hat bundesweit der harte Lockdown begonnen. Dieses Vorgehen könnte sich die Regierung in Italien zum Vorbild nehmen. Auch wenn das Land in diesem Jahr mitunter die strengsten Regeln für seine Bevölkerung erlassen hat, diskutiert sie, ihre Corona-Schutzregeln über Weihnachten und Neujahr ebenfalls zu verschärfen. Die Einzelheiten hat unsere Korrespondentin in Rom, Elisabeth Pongratz.
Deutschland wählt den Weg des harten Lockdowns. Kaum ist diese Entscheidung in Berlin bekannt gegeben, ist es überall Thema in den Nachrichten. Es sind gerade die ersten Tage weitgehender Lockerungen in Italien. Wochenlang hatten die Menschen in einem Großteil des Landes ihre Wohnung kaum verlassen dürfen. Geschäfte, Restaurants und Schulen waren weitgehend geschlossen. Nun kommt an diesem Wochenende der Alltag etwas zurück. In Mailand, Rom, Neapel strömen die Menschen in die Einkaufsstraßen. Vielerorts ist kein Durchkommen mehr, so voll ist es. Viele Politiker werden aufgeschreckt, so auch Gesundheitsminister Roberto Speranza. Wir müssen Ansammlungen unbedingt vermeiden. Es ist legitim, dass die Menschen in diesen Stunden Einkäufe erledigen und dass sie herumgehen. Aber Ansammlungen müssen wir vermeiden. Nicht öffnen, sondern schließen müsse man. Merkel hat es gut gemacht, sagt Speranza dem Corriere della Sera. Es ist diese Angst vor einer dritten Ansteckungswelle, die viele umtreibt. Deutschland als Vorbild für einen harten Kurs, jetzt so kurz vor Weihnachten. Der Begriff Modello Merkel macht die Runde. Erstaunlich sei dies, meint Tobias Mörschel, der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom.
Auch wenn vieles verkehrt gelaufen ist in Italien, der Modellcharakter wurde in Italien entwickelt, ganz grundsätzlicher Art. Der Lockdown ist erstmals in Italien außerhalb Chinas eingeführt worden, im demokratischen Land. Italien hat es geschafft, eine differenzierte Lockdown-Strategie im Oktober, November auf den Weg zu bringen. Diese differenzierte Antwort hat dazu geführt, zu großen Erfolgen in den Regionen, wo scharf runtergefahren worden ist. In der Lombardei, in Piemont gibt es kaum Neuinfektionen.
Insgesamt sind die Zahlen immer noch sehr hoch, gerade auch bei den Todesopfern. Mehr als 65.000 Menschen sind an dem Coronavirus gestorben, dreimal so viele wie in Deutschland. Nun könnten die Regeln verschärft werden. Regierungschef Conte spricht von einem Plan, an dem man arbeite. Doch manche sträuben sich. Schon jetzt sind die wirtschaftlichen Folgen für immer mehr Menschen verheerend. Eine dritte Infektionswelle darf es aber nicht geben. Viele sehen es so wie der Astrophysiker Roberto Battiston. Das, was Merkel in Deutschland gemacht hat, den Lockdown in der Weihnachtszeit, ist den Stier bei den Hörnern greifen. Wir müssen exakt dasselbe machen. Für die Weihnachtstage und Neujahr hat Italien bereits strenge Regeln erlassen. Die Menschen dürfen ihre Gemeinde nicht verlassen. Zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar müssen sie in ihrer Region bleiben. Nun wird ein kompletter Lockdown an den Feiertagen nicht ausgeschlossen, so wie in Deutschland. Die Entscheidungen dort prägen auch Entscheidungen in Italien. Wie so oft, meint Tobias Mörschel.
Was macht Deutschland? Wie verhält sich Deutschland? Ist ein starkes sich orientieren, man kann aber auch sagen, manchmal auch ein Abarbeiten an der deutschen Politik, am deutschen Auftreten. Also Italien nimmt Deutschland als Referenzpunkt ganz grundsätzlich wahr.
Einschätzungen von Tobias Mörschel von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom. Im Bericht unserer Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz. Und damit endet Europa heute. Vielen Dank fürs Zuhören und haben Sie einen guten Tag. Verabschiedet sich Christoph Schäfer. Tschüss.